Oh yeah, es geht wieder los, Freunde. Die Frauen-EM und die Club-WM haben uns die Sommerpause zwar angenehm verkürzt, aber wir freuen uns trotzdem mega, dass die Bundesliga-Saison wieder startet und wir werden sie natürlich eng begleiten beim Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Und wenn ich wir sage, meine ich wie immer meine Wenigkeit und den Fußballgott in diesem Raum, Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils. Oh, das ist aber höchstes Lob hier, Mensch. Ja?
So ehrlich muss man sein. So ehrlich muss man sein jetzt. Du spielst ja regelmäßig.
Ja, ich spiele regelmäßig und ich war am Sonntag wieder kicken und habe auch immer noch Muskelkater, weil ich davor ja, weißt du ja, wegen meiner Kreuzbandverletzung mehrere Monate nicht spielen konnte. Aber jetzt war ich wieder und ich spüre es immer noch in den Waden und so ein bisschen im linken Oberschenkel. Aber das ist natürlich bis Sonntag raus und dann geht's wieder los. Also, Sonntags Hobbykicker.
Sehr gut. Es geht wieder los, ist das Stichwort, Jens. Ne? Wir haben schon die ersten Spiele jetzt gesehen. Wir haben den Supercup gesehen. Vielleicht mal ein Wort zum Supercup, Jens. Hast du dich auch so gefreut wie ich?
Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin ja kein Bayern-Fan, deswegen gucke ich mir jetzt auch nicht unbedingt Freundschaftsspiele mit Beteiligung des FC Bayern an. Deswegen habe ich den Supercup auch nicht gesehen.
Da ging es um einen Titel, Jens. Nur so, by the way.
Ach, ja. Ja.
Ach so, ich habe mich
das
gefreut.
War mir gar nicht klar.
Also ich meine, Fakt ist ja, wenn die Bayern das gewinnen, ist das so, ja, alles klar. Ist halt jetzt, glaube ich, der 11. Supercup. Wenn sie es nicht gewonnen hätten, wissen wir ja, was da los gewesen wäre. Im Blätterwald nämlich wieder ordentlich Rauschen und in München wäre die erste Krise schon ausgebrochen, bevor die Saison überhaupt losgeht. Demnach ist das ganz gut, um da Ruhe zu bewahren. Aber DFB-Pokal war ja auch, Jens. Da hattest du, glaube ich, jetzt nicht so Spaß.
Nee, ich hatte nicht so einen guten Freitag. Aber das war ja auch wirklich mit Ansage. Also für alle, die es wirklich noch nicht mitbekommen haben, Werder ist rausgeflogen gegen Bielefeld.
Und das Jens ist Werder-Fan, das nur noch als wichtiger Hinweis.
Das können wir. Also wir können erstens gegen Bielefeld verlieren. Das haben wir, glaube ich, was war's? Viertelfinale der vergangenen Saison. Auch DFB-Pokal sind wir rausgeflogen auf der Alm. Und jetzt eben wieder. Und ich wusste das nicht, aber ich hatte immer schon so ein Gefühl. Werder ist Rekordhalter darin, beim DFB-Pokal in der ersten Runde rauszufliegen. Oh je, ich glaube, es war diesmal das 13. oder 14. Mal. Also wie gesagt, wir können das, wir können auf der Alm verlieren und wir können in der ersten Runde DFB-Pokal ausscheiden. Und ja, da ist
leider
jetzt
schon mal ein Titel weg, Jens. Ein Titel, wie viele? Zwei möglichen für Werder Bremen. Leider dieses Jahr schon weg.
Ja, genau. Ja, der DFB-Pokal wird es nicht. Da muss es wohl die Meisterschaft werden jetzt.
Ja, genau. Gab es sonst für dich größere Überraschungen beim DFB-Pokal?
Ja, ich meine, dass Nürnberg gegen Illertissen, ich hoffe, das ist richtig, da im Elfmeterschießen rausfliegt. Mhm. Das ist natürlich schon... es ist natürlich eine Überraschung, aber sowas kommt ja schon dann auch in den ersten Runden immer mal vor. Mhm. Ansonsten haben sich ja, glaube ich, die anderen Bundesligisten alle unbeschadet gehalten, die sind alle durchgerutscht. Mhm. So von daher, alles andere war so.
Die einen sind halt ein bisschen eleganter durch, die anderen haben sich ein bisschen schwerer getan, aber ist wahrscheinlich auch beim allerersten Pflichtspiel jetzt keine riesige Überraschung, ne?
Ja, und das muss man auch wirklich sagen. Ich meine, ich will jetzt keine Ausreden da suchen, warum Werder da jetzt rausgeflogen ist, aber ich meine, Bielefeld hat eine verdammt gute Pokalsaison in der vergangenen Saison gespielt, sind bis ins Finale eingezogen, haben den Aufstieg geschafft durch eine Top-Rückrunde, sind jetzt auch in der zweiten Bundesliga mit 2 Siegen gestartet. Also denen ist quasi das Selbstvertrauen aus den Ohren rausgekommen. Und das hat man auch einfach gemerkt. Und natürlich da oben auf der Alm ist es dann auch so, die wissen natürlich, was auch in den vergangenen Jahren dort los war, dass man da reihenweise auch Erstligisten ausgeschaltet hat. Also da hat von der ersten Sekunde an jeder und auch wirklich jeder an diesen Pokal, ist es eine Überraschung, an diese Pokalüberraschung gedacht. Deswegen, das war halt, irgendwie war es mit Ansage, weil auch die Werder-Vorbereitung ja jetzt nicht so ganz entspannt gelaufen ist. Deswegen, leider habe ich es vorher schon geahnt.
Das stimmt. Du hast es tatsächlich vorher schon gesagt. Ich kann es bestätigen. Ja, der Fußballexperte tatsächlich, da hat er sich wieder selbst bestätigt.
Ja, man kennt ja seine Pappenheimer. Man kennt doch seine Jungs auch mittlerweile. Es ist doch klar, was da passiert.
Ja. Heute, lieber Jens, gucken wir nicht zurück, sondern voraus, denn wir pflegen eine liebgewonnene Tradition. Vor dem ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison tippen wir die Abschlusstabelle. Wir erinnern uns, im vergangenen Jahr haben wir das auch gemacht und ich erinnere mich, dass wir beide echt nah dran waren an der Abschlusstabelle und auch nur ein oder zwei Punkte unter uns auseinander. Also demnach hatten wir da ein sehr ähnliches Gefühl. Ich erspare jetzt dir nochmal zu sagen, wer am Ende gewonnen hat, sondern sage eigentlich nur, ich bin gespannt, ob das dieses Jahr wieder so ist. Denn ich glaube, dass ich gerade oben ein bisschen anders getippt habe, als man tippen könnte.
Und da bin ich gespannt auf deine Hot Takes. Im Moment ist ja wieder, ich bin jetzt wieder auch angefangen, ein bisschen so Bundesliga-Podcasts und sowas zu schauen und so weiter. Und da gehen, also da überbieten sich jetzt die Experten wie wir mit ihren Hot Takes für die neue Saison. Also ich bin sehr gespannt. Was wir dann nochmal machen, ich sag's jetzt schon mal, erinnere mich dann wenn wir diese Geschichte dann auswerten. Es gab wohl ein bisschen Verwirrung unter unseren Hörerinnen und Hörern, wie die Punktevergabe da gelaufen ist. Also das müssen wir beim nächsten Mal vielleicht nochmal erklären oder einmal deutlicher. Dann versteht es vielleicht sogar der letzte Hörer.
Okay, sehr gut, das machen wir. Und bevor wir jetzt reinstarten und schauen, wie unsere Abschlusstabellen aussehen, noch ein Hinweis. Wer die vergangene Episode noch nicht gehört hat, mit Dennis Jantos, Teammanager der deutschen Nationalmannschaft U18, U19, hört unbedingt nochmal rein. Eine super spannende Folge geworden. Und wir freuen uns ja immer, wenn wir hier prominente Gäste im Stadionsprecher zu Besuch haben. Wir werden das natürlich auch in dieser Saison fortführen. Und wir freuen uns sehr, dass wir gleich so cool starten konnten letzte Woche. Also unbedingt nochmal nachhören. So, und das war's jetzt aber auch mit der Vorrede. Jens, wir starten rein in unsere Tabellen und machen's, würde ich sagen, wie beim letzten Mal. Wir gehen einfach die Plätze 1 bis 18 durch und jeder sagt einen Namen und dann schauen wir mal, wo wir dann so liegen, beide.
Ja, vielleicht auch eine kurze Begründung, wieso, wobei manchmal ist mir das irgendwie relativ schwer gefallen, mir zu überlegen, warum jetzt eine Mannschaft auf Platz 11 landet und nicht auf 12, aber vielleicht schaffen wir das ja zwischendrin, das auch ein bisschen einzuordnen. Also seht es uns nach. Ja, wir sind ein Fußball-Podcast, der sich mit Kommunikation beschäftigt. Heute ist ein bisschen weniger Kommunikation dabei. Das stimmt, ja. Heute machen wir uns einfach den Spaß und tippen die Saison. Auf Platz 1, deutscher Meister wird...
Was meinst du, was ich da stehen habe, Jens?
Ja, du hast die Bayern da stehen und ich habe die Bayern auch da stehen.
Ja, und ich muss dir sagen, trotz der jüngsten Äußerungen von Harry Kane, der ja meinte, er spielt in einem der kleinsten Kader, in denen er jemals gespielt hat, glaube ich, dass die Bayern ganz gut gerüstet sind für die Saison. Also für die Champions League und so weiter könnte es tatsächlich wieder ein bisschen enger werden. Aber ich glaube, Kompanie setzt da seine gute Arbeit der Vorsaison fort. Und wenn dann spätestens im Spätherbst Alphonso Davies, Ito und dann ja auch irgendwann Jamal Musiala wieder zurückkommen, ich glaube, dann sind die auch gut aufgestellt. Aber Fakt ist natürlich auch, wenn jetzt aktuell noch ein bisschen was passieren würde, dann sähe es auch ganz schnell nicht mehr so gut aus. Also die Bayern sind schon ziemlich auf Kante genäht dieses Jahr. Ich verstehe aber ehrlich gesagt auch, den Gedanken dahinter, man will Spielergehälter einsparen, man wollte jetzt abgeben, man hat natürlich viel mehr abgegeben, als man geholt hat an Spielern. Also Sané ist weg, Coman ist weg. Das finde ich auch tatsächlich ein bisschen schade, dass der King weg ist. Aber Luis Diaz ist ja gekommen von Liverpool. Der alleine kann natürlich diese Lücke nicht füllen, die dann ja auch noch Thomas Müller hinterlässt und jetzt die Verletzungen von Musiala da vorne. Aber das ist natürlich eine geile Verpflichtung und ich glaube, die Bayern werden eine sehr, sehr gute Saison wieder spielen dieses Jahr. Wir hoffen das Beste, also ich zumindest.
Was hältst du denn von den Aussagen von Harry Kane, dass er sagt, jo, also ist schon dünn bei uns, das bin ich schon anders gewöhnt, sagen wir mal. Da habe ich so geteiltes Feedback so gehört und gelesen. Das fanden nicht alle gut, dass er das so offensiv gesagt hat.
Das eine ist ja, das inhaltlich zu bewerten. Das andere ist ja zu bewerten, sollte er sowas sagen oder nicht. Ich denke, inhaltlich kann man ihm da ja nicht widersprechen, wenn das ein Fakt ist.
Absolut,
ne? Aber dass er das so offensiv äußert, ist schon zumindest auffällig gewesen, weil er bislang jetzt noch nicht aufgefallen ist durch große Wortmeldungen, die jetzt die Arbeit der Vereinsspitze so ein bisschen, die Arbeit da so ein bisschen bewertet, ne? Also das ist natürlich immer ein bisschen dünnes Eis als Spieler. Aber vielleicht wollte er jetzt nochmal öffentlich einen kleinen Wachrüttler starten, so nach dem Motto, ein Spieler wäre schon noch schön, wenn er den holt. Und angeblich sind Eberl und Freund ja schon auch noch auf der Suche. Jetzt hat aber Hoeneß gerade ganz aktuell noch gesagt, er wäre dafür, dass man lieber einen Spieler ausleiht und jetzt nicht noch einen fest verpflichtet für viel Geld. Also muss man mal gucken, ob noch was kommt. Gestandene Spieler haben natürlich grundsätzlich immer ein bisschen mehr Recht, auch den Mund aufzumachen. Er hat das sicherlich auch intern schon gesagt. Alles andere würde mich sehr wundern. Aber ja, es macht jetzt nicht viel kaputt, die Aussage, glaube ich.
Wir können ja mal spekulieren, warum er das gemacht hat, Nils. Ja, das machen wir auch. Wir mal gerne zwischendrin.
Spekuliere mal.
Spekuliert. Ich habe so in den englischen Medien öfter schon in den vergangenen Wochen und sowas gehört und gelesen, dass Harry Kane möglicherweise seine letzte Saison beim FC Bayern spielt. Mhm. Denn wir erinnern uns, er hat, glaube ich, er steht in England bei 200, ich glaube 199 oder 200 Premier League Toren. Und der Torrekord in der Premier League liegt bei 261 Toren, gehalten von Alan Shearer. Und man sagt so, dass Harry Kane, obwohl er natürlich jetzt zu den Bayern wollte, um auch unbedingt mal persönliche Titel irgendwie abzugreifen, Mannschaftstitel, andersrum, so Mannschaftstitel abzugreifen, mal Meister zu werden, vielleicht auch mal noch mehr Pokale zu holen, dass er trotzdem immer noch damit liebäugelt, eben seine Saison in England zu beenden und möglicherweise diesen Torrekord von Alan Shearer nochmal anzugreifen. Und jetzt könnte man ja denken, okay, Harry ist jetzt, glaube ich, 32, irgendwie sowas, ne? Also, das heißt, wenn er vielleicht im kommenden Jahr oder vielleicht dann die Saison drauf dann nochmal nach England wechseln würde, wenn diese Gerüchte stimmen, dann hat er eben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, hier nochmal einen richtig, richtig großen Titel eventuell mit den Bayern zu gewinnen. Und vielleicht sagt er ja, hier in diesem Jahr wäre das möglicherweise unsere Chance, weil wir sind gut aufgestellt. Ich gebe dir da vollkommen recht, die erste Elf der Bayern ist eine Top-Elf. Ja, da gibt's überhaupt nichts. Und ich glaube, Luis Diaz ist auch ein Spieler, der wird den Bayern extrem gut tun. Ich habe den viel bei Liverpool auch gesehen, Top-Mann. Dass er halt sagt, ey Jungs, wenn wir hier nochmal zwei dazu holen, dann haben wir vielleicht wirklich die Chance, auch einen großen Wurf zu schaffen und die Champions League zu holen. Wie gesagt, reine Spekulation, aber vielleicht so aus seiner Wahrnehmung könnte da sogar was dran sein.
I don't know. Ja, spannender Gedanke. Den kann man sicherlich nicht ganz von der Hand weisen, ob es tatsächlich so ist. Wir werden es nicht erfahren, vielleicht am Ende der Saison. Mal schauen, was dann mit Harry Kane passiert. Aber ja, es ist immer schwierig zu planen mit den Spielern, weil mit den Verletzungen, du steckst halt nicht drin, ne? Was willst du machen? Also das war die letzten Jahre oft kriegsentscheidend und ich würde auch sagen, jetzt in der vergangenen Saison war das für die Bayern schon echt schwierig, dass sie dann in der wichtigen Saisonphase so viele Spieler da verloren haben. Aber gut, das geht allen anderen Mannschaften auch nicht anders. Und deswegen lass uns gar nicht so lange bei den Bayern bleiben. Wir haben ja noch ein paar Plätze vor uns. Ich bin total gespannt, wer bei dir auf Platz 2 ist.
Bei mir auf Platz 2 ist der BVB.
Keine Überraschung, lieber Jens.
Keine Überraschung. Ja, dann ich sag gleich warum, aber sag du mal deinen zweiten Platz, bitte.
Ich lehne mich ein bisschen weiter aus dem Fenster und sage Eintracht Frankfurt. Ich habe wirklich Bock, dass die Frankfurter dieses Jahr da oben richtig angreifen. Und obwohl natürlich mit Ekitike da ein richtig guter Mann weg ist, der mir Burkhardt auch dazu geholt
von
Mainz. Und die haben ein gutes Team. Und ich glaube einfach, diese Konstellation, die sie jetzt da mit Krösche haben und mit Topmöller, die ist gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dieses Jahr wirklich oben was reißen. Es ist natürlich ein bisschen... Es ist ein bisschen riskant, die da oben hinzutippen. Und ich hatte auch die Dortmunder erst relativ weit oben, aber dann habe ich mich wieder erinnert an die Dortmunder und habe mich so ein bisschen in das Dortmunder Fanherz reingedacht und habe mir gedacht, wenn ich die da oben hinsetze, sie werden mich enttäuschen. Sie werden mich wieder enttäuschen, wie die Dortmund-Fans so oft in den letzten Jahren. No offense, aber es ist so. Und deswegen habe ich die Dortmunder ein ganzes Stück weiter unten einsortiert.
Nee, ich glaube, dass der BVB in dieser Hinrunde endlich diesen Hinrundenfluch besiegt. Ja, wir erinnern uns, die vergangenen, ich weiß nicht, gefühlt 5 Saisons sind sie immer in der Hinrunde irgendwie echt extrem schwer aus den Startlöchern gekommen, haben eine schwache Hinrunde gespielt und sind dann in der Rückrunde dann wieder ein bisschen auf den Pfad der Tugend zurückgekommen, um es mal so zu sagen. Ich glaube, in diesem Jahr spricht viel dafür, dass sie von Anfang an eine gute Runde spielen werden und dann auch von Anfang an sich da oben festsetzen werden. Und ich glaube schon, dass sie auch davon profitieren, dass es bei den anderen Vereinen eben große, sagen wir mal Leverkusen und Leipzig, ja, große Umbrüche gab und bei Frankfurt auch so ein kleines, ja, so eine kleine Unsicherheit drin ist mit der Champions League. Ich glaube, das ist nicht ohne. Das haben wir ja vergangene Saison auch bei Bayer Leverkusen vorher gesagt und dann auch gesehen, dass so ein kleiner Spannungsabfall dann doch irgendwie im Frühjahr zu erkennen war bei den Mannschaften. Klar, Frankfurt ist es gewöhnt, mittlerweile international zu spielen. Und sie haben ja auch zwischendrin mal eine Champions League Saison oder so gehabt. Aber ich glaube schon, dass das für den Kader, der ja insgesamt auch noch sehr jung ist, dass das nicht einfach wird, wirklich top in der Champions League zu performen und am Ende ganz oben in der Liga zu landen. Und was ein Satz noch, was noch aus meiner Sicht für den BVB sprechen könnte oder für einen guten Start des BVB, ist das Auftaktprogramm. Sie starten bei St. Pauli, haben dann zu Hause Union Berlin, fahren dann nach Heidenheim und haben dann Wolfsburg zu Hause. Das sind die ersten vier Spiele. Mit der Qualität, die der BVB eigentlich hat und so dieser Konstellation auch mit Niko Kovac könnte man schon davon ausgehen, dass sie irgendwie so 9 bis 10 bis 12 Punkte aus diesen ersten vier Spielen holen, dann bist du oben mit drin. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass sie da einfach eine gute Runde spielen werden, dass sie gut reinkommen, das Momentum aufbauen und dann einfach auch eine gute Runde spielen. Und ich hoffe auch einfach mal, dass das jetzt wieder passiert.
Bevor wir zu Platz 3 kommen, noch ein Gedanke dazu, was ich einfach zu Dortmund noch im Kopf hatte. War erstens der jetzt nicht so ganz überzeugende Auftritt auch im DFB-Pokal, da haben sie sich ja durchaus ein bisschen schwer getan in Essen. Und ich habe auch so ein bisschen Befürchtung, dass dieser Kovac-Effekt wieder eintritt. Du erinnerst dich, wir haben letztes Jahr viel über Niko Kovac gesprochen und wir erinnern uns auch, dass Kovac in einigen Fällen seine Teams dann im Laufe der Zeit doch auch ein bisschen verloren hat über seine Art und ich sehe zumindest die Gefahr, dass das wieder passiert. Ob es passiert, weiß ich nicht, aber dass er Teile des Teams gegen sich aufbringt und das sich auf die Leistung auswirkt, wäre nicht das erste Mal. Und das hatte ich auch so ein bisschen im Hinterkopf. Aber wie gesagt, ob das passiert oder nicht, wir werden es erleben. Okay, Jens, Platz 3.
RB Leipzig.
Cool, ja. VfB Stuttgart.
Ja. Also du setzt eher auf die Mannschaften, die schon ein bisschen länger zusammenspielen, die so ein, ja, sich schon mit Trainer auch gefunden haben, eher einen guten Job auch gemacht haben in den vergangenen Jahren und jetzt dann quasi die.
Du, ich muss dir sagen, ich habe darüber nachgedacht während des Supercup-Finales und ich habe erstmal die Aufstellung gesehen vom VfB und habe mir gedacht, das ist eine richtig geile Aufstellung. Also wenn du dann die erste Elf dir anguckst, das ist ein richtig starkes Team. Und ich weiß, wie ambitioniert Hoeneß ist. Ob alles so aufgeht, wie die sich das ausdenken und wie ich mir das jetzt ausgedacht habe, das weiß ich nicht. Aber ich sehe zumindest echt das Potenzial, dass die nach, was war das letztes Jahr? Waren Zweiter?
Neunter.
Neunter letztes Jahr, dass sie dieses Jahr wieder deutlich weiter oben mitmischen werden. Also bin ich mir relativ sicher. Und um gleich den fließenden Übergang zu schaffen, ich habe RB Leipzig auf der 4. Und ich glaube auch, dass Leipzig insgesamt eine gute Saison spielen wird. Aber ich sehe da schon einige Fragezeichen. Neuer Trainer mit Ole Werner aus Bremen gekommen und eben extrem viele Zu- und Abgänge. Ja, also da absolut. Hat sich richtig viel getan. Und da weiß man natürlich heute auch noch nicht, findet sich das oder nicht.
Ja, das stimmt so hundertprozentig. Aber sie haben halt wieder viele so klassische RB Leipzig-Transfers gemacht. Halt so diese jungen Wilden irgendwo zwischen 10 und 15, 20 Millionen Euro. Da haben sie relativ viele talentierte Spieler dazu geholt. Ich glaube schon, dass das klappen kann. Und ich glaube auch, dass Ole Werner ja in diesen Haufen ein bisschen Ruhe reinbringen wird. Der sich.
Das auf jeden Fall.
Ja.
Oder sogar Lethargie.
Das wird er schaffen. Und ich glaube auch, dass er dadurch, dass er auch so ein ganz klares, festes System ja auch über die vergangenen Jahre immer gespielt hat. Also der hat seine klare Idee, die er spielen lassen will. Und ich glaube schon, dass das kompatibel ist, dass er in Bremen nicht immer das Tempo drin hatte, dass da vielleicht auch noch mehr gegangen wäre über die Außen und auch vorne in der Sturmspitze. Das hat er jetzt alles in Leipzig. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann und deswegen habe ich sie auch auf die 3 getippt. Und auch da mal ein Blick aufs Auftaktprogramm. Klar, sie starten bei den Bayern. Da kannst du ja 3 Punkte schon mal einrechnen quasi. Und dann geht's weiter mit Heidenheim, Mainz 05 und Köln. Also auch da kannst du den einen oder anderen Punkt holen und dir aber vielleicht auch schon Sicherheit.
Ja, klar. Aber echt auch verlieren. Also die Heidenheimer können unbequem sein und Mainz und Köln ist ja wohl auch keine Laufkundschaft.
Wir werden sehen.
Wen hast du denn auf der 4, Jens?
Ich habe Eintracht Frankfurt auf der 4.
Ah ja, okay.
Also schon quasi, wir bestätigen die vergangene Saison, aber ich glaube nicht, dass sie mit der zusätzlichen Champions-League-Belastung noch einen draufsetzen können, wie du das eben glaubtest. Ich glaube, sie kommen wieder in die Champions League, weil ich das genauso sehe wie du auch. Top-Mannschaft, Top-Umfeld und so weiter. Ich bin da auch so ein bisschen befangen. Ne? Mein Vater ist gefühlt seit seiner Geburt Eintracht-Fan. Ich habe viele Spiele der Eintracht gesehen, habe auch immer. Die haben auch ein kleines Plätzchen in meinem Herzen und ich wünsche denen auch, dass es gut läuft. Und ich glaube auch, ach, wenn die wieder Vierter werden, sind sie alle zufrieden in Frankfurt. Ich glaube, das wäre in Ordnung.
Auf Platz Nummer 5, lieber Jens, wer steht da bei dir?
Leverkusen.
Oh, da haben wir wieder einen Treffer. Ich habe Leverkusen tatsächlich auch auf der 5. Und ja. Ich meine, 5 ist natürlich noch gut, aber wahrscheinlich nicht das, was Leverkusen will. Aber es ist schon Wahnsinn, wer da jetzt alles weg ist. Ne?
Das ist schon verrückt, das stimmt. Angefangen beim Trainer, über ja. Die komplette Achse. Wir haben im vergangenen Jahr häufig über die fehlende Achse zum Beispiel beim BVB gesprochen. Hm. Oder in der Meistersaison über die gute Achse von Bayer Leverkusen. Und diese Achse ist jetzt komplett weg. Radetzky ist weg, Tah ist weg, Xhaka ist weg, Wirtz ist weg. Gut, vorne schick, Boniface, die sind noch da. Aber hinten dran muss es sich komplett neu finden. Und aus unseren Gesprächen in den vergangenen Wochen habe ich immer auch mal so rausgehört, der allergrößte Erik Ten Hag-Fan bist du nicht, ne, Nils?
Nee, wirklich nicht.
Kannst du sagen, wieso?
Weil ich die Art einfach nicht so cool finde. Aber das ist auch nur das bisschen, was ich immer so aus der Ferne mitbekomme. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr fordernder Trainer und das musst du natürlich auch mögen. Ob der da jetzt so hinpasst und mit vielen jungen Spielern, das wird sich zeigen. Also am Ende, wenn es läuft, dann ist sowieso immer alles entspannt. Aber gerade wenn sie, ich weiß nicht, ob das so eine gute Konstellation jetzt war, dass neuer Trainer und so einen riesen Umbruch in der Mannschaft. Ja, also ob nicht eins von den beiden gereicht hätte quasi, ja, aber das war jetzt nicht zu machen. Aber ja, du weißt,
wenn sie es sich hätten aussuchen können, hätten sie es bestimmt so gewählt.
Ja, richtig, ja, richtig. Halt also nicht, ja. Ja, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass Leverkusen ganz oben mit reinrutscht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und auf Platz 6 habe ich jetzt übrigens, ich habe es ja gesagt, ich habe sie ein ganzes Stück weiter unten, die Dortmunder.
Mhm. Da also steht wirklich bei mir der VfB Stuttgart.
Ja, okay, okay. Mhm. Ja, und über die beiden Teams haben wir ja schon genug geredet und ich glaube, damit haben wir aber auch die gleichen 6 Mannschaften in den Top 6, oder? Sehe ich das richtig?
Ja.
In anderer Reihenfolge, aber im Prinzip das Gleiche.
Und ich habe mich bei den ersten 6 schon ein bisschen schwer getan, also gerade so mit diesen Umbrüchen in Leipzig, in Leverkusen, wie haut das hin, zusätzliche Belastung Frankfurt, was ist mit dem BVB, was ja quasi gefühlt in den vergangenen Jahren immer eine Wundertüte war. Was ist mit dem VfB Stuttgart? Was ist mit Woltemade? Bleibt er in Stuttgart? Geht er noch zu den Bayern? Und so weiter und so fort. Da habe ich mich schon schwer getan. Aber so diese mittlere Partie zwischen 7 und, ich sag mal, 14. Junge.
Ja, das stimmt. Das stimmt, weil ich meine, wir wissen ja auch, am Ende kann es ein Punkt sein.
Ja,
und
ja, genau. Also
es ist halt das Mittelfeld, was im Normalfall, aber man kann ja Tendenzen ausmachen. Also ich kann dir sagen, dass ich auf Platz 7 den SC Freiburg stehen habe, weil ich davon ausgehe, dass die einfach unter Schuster wieder eine stabile Saison spielen. Und jetzt gerade zweite Saison mit dem neuen Cheftrainer, ich glaube, das wird wieder ganz gut da im Breisgau.
Mhm. Würden aber damit wahrscheinlich, wenn so alles normal läuft, aus den europäischen Plätzen rausrutschen. Sie sind ja vergangene Saison 5. geworden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also spielen international.
Ja, korrekt.
Das
ja,
heißt, 5. wären jetzt bei dir rausgerutscht und übrigens bei mir auch. Ich habe sie auf der 8 getippt und auf der 7, Nils.
Ja.
Da habe ich was Verrücktes gemacht. Vielleicht. Ich habe Hoffenheim auf die 7 gesetzt.
Da hast du wirklich was Verrücktes gemacht.
Ich habe sie ein bisschen in Auszügen gesehen gegen Bremen in der Vorbereitung. Und da haben sie mir schon sehr gut gefallen. Ich fand auch den Auftritt im DFB-Pokal sehr solide. Ich glaube, dass die ein bisschen so ihre Unsicherheiten aus dem vergangenen Jahr so abgestreift haben. Und dass sie sich in dieser Saison wieder mehr auf Fußball konzentrieren können. Und dass die Mannschaft stark genug ist, um einen soliden Bundesliga-Tabelle Saison zu spielen. Das glaube ich eben allemal. Und sie haben noch ein paar Wilde aus der zweiten Liga dazu geholt, beziehungsweise die Aslani war schon da, war an Elversberg ausgeliehen, der hat eine Top-Saison bei Elversberg gespielt, sie haben Lempele auch noch aus Köln geholt und so weiter. Nochmal die ein oder andere Verpflichtung dazu bekommen. Ich glaube, das Team wird sich in diesem Jahr nicht in den Unterregionen befinden. Ich glaube, die werden eine gute Saison spielen.
Ich sag dir dann später, wo ich Hoffenheim stehen habe, aber das dauert noch eine Weile jetzt.
Ja.
Okay,
ja.
Ich habe auf der 8 die Mainzer. Du hast die Freiburger, ich habe die Mainzer. Auch bei denen glaube ich, es geht einigermaßen stark weiter. Das war eine super letzte Saison. Letztes Jahr waren sie Sechster sogar. Ich glaube, ganz so weit oben werden sie dieses Jahr nicht mehr landen. Aber ich meine, der 8. Platz ist natürlich für Mainz immer noch mega gut.
Ja, ja, ich habe sie ein bisschen weiter unten. Ich habe sie auf 10. Ja, weil ich auch glaube, so Conference League, das wird eine Herausforderung fürs Team. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Unruhe im Moment drin. So dieses ganze Thema mit, warum spielen wir im DFB-Pokal irgendwie am Montag, wenn wir am Donnerstag schon Conference League Playoff in Trondheim spielen. Da haben sie sich schon sehr aufgeregt. Dann haben sie mit Johnny Burkert natürlich den Torschützen verloren und haben jetzt Stress mit dessen Nachfolger. Sie wollten eigentlich einen aus der eigenen Jugend da hochziehen, der jetzt eben der Nachfolger von Johnny Burkhardt werden sollte, Nelson Weiper. Und der ist jetzt plötzlich außen vor. Könnte gut sein, dass sie den sogar noch verkaufen. Der hat, glaube ich, 4 Tore bei der U21-Europameisterschaft geschossen. Also da hätte man wirklich sagen können, der schafft in dieser Saison seinen Durchbruch. Die Krux ist, sein Vertrag läuft noch bis 2026 und er will den im Moment nicht verlängern. Er will erst mal sehen, baut der Verein wirklich auf mich? Und jetzt kam es sogar so weit, dass er am Montag im DFB-Pokalspiel gegen Dresden eben nicht im Kader gestanden hat und auch nicht mit nach Trondheim reist jetzt, um die Playoffs zu spielen. Also da rumort es ein bisschen bei den 05ern und es könnte ihnen tatsächlich da oben noch mal ein wirklich starker Stürmer wegbrechen. Also kann man sehr gespannt sein, wie es da weitergeht und vor allen Dingen, ob die Mainzer dann da noch irgendwas machen. Also so ein bisschen Unruhe drin gerade beim FSV. Mal gucken.
Du hast Freiburg auf der 8, hast du gesagt?
Ja.
Da habe ich die Mainzer und auf dem 9. habe ich den FC Augsburg.
Oh, guck mal, wir haben einen Treffer, Nils.
Ah, sehr gut. Wir haben wahrscheinlich beide vor allem an den Trainer gedacht, den neuen. Also zumindest ging mir das so. Ich habe schon ein bisschen auf den Wagner-Effekt gesetzt, weil ich glaube, dass Sandro Wagner durchaus was reißen kann. Vielleicht wünsche ich es ihm auch einfach nur, weil ich finde, das ist ein cooler Typ und ich hoffe für ihn, dass er seinen Weg als Trainer macht. Aber ich glaube, die Augsburger sind ja grundsätzlich immer nicht so schlecht dabei. Letztes Jahr 12. Die können auf jeden Fall ein bisschen nach oben klettern unter Wagner.
Ja, ich glaube, also mir ging es da ganz genauso. Ich glaube auch es wird einen kleinen Wagner-Effekt geben, so dass sie halt irgendwie von 12 vielleicht auf, 10, 11, 9 oder sowas rutschen. Sie waren halt in der vergangenen Saison schon über lange Phasen sehr solide in der Defensive. Und wenn da jetzt noch so ein bisschen Wagner-Effekt dazu kommt, habe ich es mir auch gedacht. Deswegen, ich habe auch hier, würde man mein Papier sehen, würde man sehen, dass ich hier auch radiert habe. Ich hatte Augsburg erst auf der 10 und Mainz auf der 9 und habe das nochmal korrigiert heute Morgen. Ich weiß gar nicht genau, wie dieses Bauchgefühl. Ich auch dachte, ja, vielleicht die 05er, als ich das mit Nelson Weiper gelesen habe heute Morgen, ich dachte, ohne Stürmer ist blöd.
Ja, in der Tat, das stimmt. Muss mal gucken, wie das da weitergeht. Okay, die Mainzer hast du auf 10, da habe ich Gladbach stehen.
Gladbach ist bei mir auf der 12.
Guck mal, da gehen wir flott weiter. Auf der 11 habe ich den VfL Wolfsburg.
Junge, Nils, ich auch.
Ah, guck mal, sehr gut. 12 hast du die Gladbacher, ich den FC St. Pauli. Ich habe die relativ weit hoch getippt und ich habe sie vor allem auch, das ist vielleicht das noch Wichtigere für die Norddeutschen, vor dem HSV getippt. Ich glaube einfach, die werden das ganz geil machen, auch dieses Jahr wieder. Also wir waren letztes Jahr 14., haben natürlich eher immer auch nach unten schielen müssen und das werden sie auch dieses Jahr machen müssen. Aber vielleicht ist sogar noch interessanter, wer halt hinter dem FC St. Pauli landet. Und das habe ich mir dann halt vor allem auch überlegt. Und da sind eben noch ein paar Mannschaften, wo ich denken würde, die haben es noch schwerer dieses Jahr.
auffällig ist, dass wir beide, wir sind jetzt auf Platz 12, ne? Also hier meine, um nochmal hier, Freiburg 8, Augsburg 9, Mainz 10, Wolfsburg 11, Gladbach 12. Was wir beide bisher noch nicht genannt haben, ist den SV Werder Bremen. Obwohl die in der vergangenen Saison Achter geworden sind.
Ja,
was ist denn da los?
Der kommt bei mir jetzt, Platz 13.
Ich auch. Ich habe es ja auch auf 13. Junge, ey, wir haben viele Treffer.
1, 2, 3, 4, 5 haben wir schon. 5 Treffer schon. Ja, ich habe jetzt vor allem an das Interview auch mit Marco Friedl wieder gedacht, jetzt nach dem Pokal aus, der ja extrem gefrustet war und sehr deutlich auch Kritik geübt hat an der Clubführung im Sinne von, warum holen wir nicht mehr Spieler? Wir geben hier lauter gute Leute ab und holen keinen dazu. Also das ist kein besonders gutes Zeichen, wenn der Kapitän der Mannschaft noch vor dem Bundesliga-Start so eine Laune hat. Und die wird er ja nicht exklusiv haben im Mannschaftskreis und auch im Verein. Also es würde mich jetzt sehr überraschen, wenn die Bremer eine hammergeile Saison spielen. Du bist da viel näher dran, Jens. Aber hat er denn recht, der Marco? Also ist der Kader einfach wirklich zu dünn oder zu schlecht?
Ja, absolut. Klar hat er recht. Und das ist auch das, was ja wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass Ole Werner jetzt Trainer in Leipzig ist und eben nicht mehr in Bremen. Weil er eben auch im Frühjahr gemerkt hat, in Bremen tut sich nichts. Also ich finde richtig, dass Spieler wie Anthony Jung, Veljkovic und wegen mir auch Marvin Ducksch abgegeben wurden. Marvin Ducksch hatte noch ein Jahr Vertrag. Du hast jetzt nochmal 2 Millionen aus Birmingham bekommen. Alles fein, ja. Also, dass irgendwie im Frühjahr schon klar war, dass in Bremen im Sommer was passieren muss, das ist logisch. Aber, dass der Verein es augenscheinlich nicht geschafft hat, Ole Werner eine Perspektive aufzuzeigen, so, okay, das machen wir, hier wollen wir ran, hier haben wir vielleicht auch schon die ersten 1, 2 Kontakte geknüpft oder wegen mir sogar schon auch Transfers getätigt. Ich meine, das ist ja, kann man ja schon auch im Frühjahr schon mal den einen oder anderen Spieler eintüten, so ist das ja nicht. Andere Vereine schaffen das ja auch. Und der SV Werder hat es nicht getan, es sind die Spieler gegangen und es wurde im Prinzip nichts gemacht, außer dass nochmal ein Flügelstürmer für 10 Millionen Euro von Juventus Turin gekauft wurde, was ein unfassbarer Betrag ist für Werder Bremen. Ne? Und ansonsten ist nicht so richtig was passiert. Jetzt ist Horst Steffen da, also Ole Werner hat im Frühjahr dann irgendwann gesagt, dann mache ich noch ein Jahr und dann ist für mich aber auch das Thema Bremen erledigt. Dann haben sie ja gesagt, okay, nee, Ole, so machen wir das nicht, dann musst du jetzt sofort gehen. Jetzt haben sie Horst Steffen geholt und im Prinzip diese ganze Idee, die dahinter steckt, wie man den Verein weiterentwickeln will oder sowas, das sehe ich halt überhaupt nicht. Jetzt hast du den neuen Trainer, der hat ein vollkommen anderes Spielsystem als das von Ole Werner, spielt eher im 4-2-3-1 oder sogar 4-3-3 und Ole Werner immer mit seiner 3-4-3-Aufstellung beziehungsweise 5-3-2-Aufstellung, also eher mit einer Dreierabwehrkette. Und am Kader ändert sich aber nichts. Du holst keine Spieler dazu, die jetzt in dieses neue System passen könnten und so weiter. Dazu kommt natürlich, dass du mit das kannst du natürlich vorher nicht wissen, aber dass quasi momentan deine 2 besten Spieler auch verletzt sind, dass du da langer Kreuzbandriss bei Michi Weiser auf der rechten Seite, Jens Day fällt auch aus. Also das ist schon, da ist schon viel los in Bremen im Moment und mir geht's da wie dir. Ich fühle mich dann irgendwie im Moment, weiß man nicht so recht, wie es da weitergehen soll. Mhm. Und normalerweise wäre ich jetzt komplett objektiv, was ich bei vielen Vereinen hier sein kann, aber eben nicht beim SV Werder, dann hätte ich sogar Werder Bremen weiter unten in die Abstiegsränge getippt. Weil das so eine Saison ist, da kann das echt brutal schief gehen. Mhm. Wenn du jetzt das Auftaktprogramm, die starten in Frankfurt, haben dann Leverkusen, dann kommt noch Gladbach und Bayern oder sowas. Das sind die ersten 4 Spiele. Wenn alles schlecht läuft, stehst du mit 0 Punkten nach 4 Spielen da und bist mal ganz dick unten drin. Mhm. Also irgendwann müssen wir mal auch über Clemens Fritz und über Peter Niedermeyer sprechen. Also irgendwie schaffen
ich sehe das schon, Jens. Ja, da ist viel Gesprächsbedarf.
Andere Vereine bessere Transfers zu machen, besseren Plan zu haben, irgendwie den auch besser zu verfolgen, irgendwie
bei Bremen oder besser zu kommunizieren.
Jens, wegen mir auch das.
Vielleicht kennen wir ihn nur nicht, diesen genialen Masterplan, der dann in 3, 4 Jahren vielleicht aufgeht und Werder Bremen zum Champions League-Sieger macht.
Ja.
Da müssen wir Clemens Fritz vielleicht mal fragen. Aber du hast ja zumindest auch, und da ist wahrscheinlich dein grünes Herz nicht ganz unbeteiligt, bei mir ja weniger, aber du hast sie auch demnach über dem HSV getippt. Das ist ja auch nicht ganz unwesentlich da im Norden. Ich habe die Hamburger nämlich dann auf dem 14. Rang.
Da habe ich Union Berlin.
Ah ja, die habe ich auf 15.
Ja. Ich habe St. Pauli auf 15 und dann den HSV
also
auf
die,
16.
Ach ja, okay. Kommt, dann sag einfach nochmal, also hast du hast
Werder 13.
Genau.
Werder 13, Union Berlin 14, St. Pauli 15, HSV 16.
Dann mach gerne direkt noch weiter jetzt, komm.
Ja, weil kommen die zwei, heben uns noch auf. Geh du mal runter, bis auf den Relegationsrang. Geh du nochmal durch ab Werder.
Also Werder auf 13, Hamburg auf 14, Union Berlin auf 15, den FC Köln auf 16.
Okay.
Und du hast das jetzt natürlich nicht im Kopf, welche ich noch offen habe, aber weil ich
du hast Hoffenheim offen.
Ich habe
und Heidenheim offen.
Ich habe Hoffenheim auf 17 und Heidenheim auf 18.
Ja, bei mir ist Köln auf der 17.
Ei, wirklich die Kölner gleich wieder runter.
Ja, ich glaube auch für die Kölner und für die Hamburger wird es eine schwierige Saison, weil vergangene Woche hatte ich das Thema hier schon mal im Freundeskreis auch öfter mal so angerissen, habe die Leute mal gefragt, so wer steigt denn dieses Jahr ab? So, ich brauche drei Absteiger, die hinter Werder landen. So, wer könnte das denn sein? Und wir haben uns alle, also es ist jetzt nicht so ein klassischer Absteiger dabei, dass du sofort sagst, ja, Bochum steckt hinten drin. Ist doch logisch. Ja, Holstein Kiel, ist doch klar, dass die hinten drin stehen. Heidenheim, die... So ganz so klar, finde ich, ist es dieses Jahr eben nicht. Und dann muss man schon so ein bisschen schauen. Köln kommt halt aus der zweiten Liga hoch. Sie haben, muss man erst mal gucken, ob die Substanz dann auch für die erste Liga reicht. Weil sie haben ja jetzt im vergangenen Jahr jetzt nicht den, wie sagt man so schön, sie haben jetzt nicht den allerbesten Fußball gespielt.
Den Hurra-Fußball
und sind da durch die zweite Liga marschiert. Also ganz und gar nicht. Von daher, ich könnte mir schon vorstellen, dass es für die kompliziert wird und für den HSV ganz genauso.
Ja, die Kölner habe ich ja, wie gesagt, auch auf 16. Ich glaube, das Team, was in unser beider Tabellen am weitesten entfernt steht, ist tatsächlich Hoffenheim. Ne? Die hast du ja relativ weit hoch reingetippt oder so ins gute Mittelfeld. Und ich habe sie ganz unten gesehen. Ja, also da müssen wir uns überraschen lassen, was es in Hoffenheim dieses Jahr gibt. Und bei Heidenheim, ich mag die ja total, muss ich dir sagen. Heidenheim, wir sind letztes Jahr jetzt gerade so durch die Relegation ja dann noch durchgerutscht und drin geblieben. Aber ich fürchte, wenn man sich eben auch die anderen Teams anguckt, dass das Abenteuer Bundesliga nach dieser Saison vorerst wieder beendet sein wird.
Ja, mir geht das ganz genauso. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass jetzt dann irgendwann auch reicht. Da geht ihnen dann vielleicht auch die Luft aus. Und dann, ja, wenn du dir einfach auch die anderen Vereine so im Vergleich anschaust, ich glaube nicht, dass sie nochmal so eine Saison spielen können wie die erste. Also so eine Überraschungssaison, wo sie halt hier mit ihrem Fußball alle überrumpeln, weil sie irgendwie gar nicht wussten, wie spielt denn Heidenheim so. Sie hatten ja auch in den vergangenen Jahren einen krassen Substanzverlust. Der Wanner, der jetzt vergangenes Jahr ja auch von den Bayern an sie ausgeliehen war, ist jetzt halt auch wieder zurück. Der soll irgendwie auch verkauft werden, ne, Richtung Eindhoven oder Rotterdam oder irgendwie sowas, habe ich gesehen, dass die
ich hoffe, das machen sie nicht, ehrlich gesagt, aber
da müssen wir abwarten. Ja. Nee, deswegen, ich glaube, so das Abenteuer, wie du es so schön gesagt hast, das Abenteuer Bundesliga geht zu Ende für Heidenheim.
Aber erstmal, lieber Jens, fängt das Abenteuer an. Am Freitagabend geht's los. Ich freue mich jetzt schon. Bayern gegen Leipzig, schönes erstes Spiel auch.
Und das ist in München auch, ja? Oder ist das in Leipzig?
Boah, weiß ich gar nicht genau. Ich denke in München. Ich denke in München. Ja, wird auf jeden Fall ein schöner Auftakt und dann ein richtig spannendes Wochenende. Und wir hören uns dann natürlich jetzt regelmäßig wieder. Es wird wieder viel passieren.
Yes.
Und es ist ja jetzt auch schon um den DFB-Pokal einiges los gewesen. Auch kommunikativ all diesen Themen widmen wir uns dann, würde ich sagen, ab der kommenden Woche. Und freuen uns jetzt einfach erstmal wieder auf ein bisschen Fußball.
Jo, das wird gut, Nils.
Das wird jetzt gut.
Ja, das ist jetzt auch. Ich meine, das
also
ist
nicht
alles
die schlechteste Bundesliga-Saison aller Zeiten, Jens.
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ne? Ja, weil
darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja,
also
ja, im Vorfeld haben wir ein bisschen.
Genau. Im Vorfeld haben wir darüber ein bisschen gesprochen, weil es schon auffällig ist, wie viele starke Spieler jetzt einfach die Liga verlassen. Also wenn du dir anguckst, allein wie gesagt, was bei Leipzig, was bei Leverkusen und Frankfurt los ist, aber vielleicht auch bei den Bayern dann noch mit dazu und auch andere. Es geht viel Qualität aus der Liga und es kommt gefühlt nicht ganz so viel Qualität wieder zurück. Ja. Und deswegen haben wir provokant ein bisschen gefragt, wird das vielleicht die schlechteste Bundesliga-Saison aller Zeiten? Um es direkt aus meiner Perspektive zu beantworten, nein, wahrscheinlich nicht. Aber es ist kein besonders gutes Zeichen, dass die Topstars abwandern und wenig Topstars auch in die Liga ihren Weg finden.
Und das lässt sich ja auch mit Zahlen untermauern. So ist es ja nicht. Also was wir jetzt so gefühlt wahrnehmen mit den ganzen Sanés und Müllers und Xabi Alonsos und Florian Wirtzes und so weiter, das lässt sich auch in Zahlen belegen. Die Bundesliga hat, wenn du jetzt aktuell bei transfermarkt.de mal schaust und dir mal den Gesamtmarktwert der Bundesliga anschaust, dann liegt der bei 4,33 Milliarden Euro. Das klingt natürlich wahnsinnig viel und ist natürlich auch wahnsinnig viel und so weiter. In der vergangenen Saison, als die letzten Updates gemacht wurden, die sind dann immer so am Ende der Saison, stand die Bundesliga noch bei 5,1 Milliarden Euro.
Krass, krass.
Also das heißt, auch die, sagen wir mal, Marktwert- und Transferexperten von transfermarkt.de sehen halt quasi eine Milliarde an Marktwertverlust in der Bundesliga. Mhm. Und wir wissen ganz genau, dass die Bundesliga nicht die Kohle hat, diese Marktwerte jetzt in den vergangenen, was sind es noch, 2 Wochen oder so, wie lange das Transferfenster noch geöffnet ist, noch aufholen können. Jetzt ist natürlich Marktwert nicht immer ein Zeichen dafür, wie attraktiv oder wie gut ist die Bundesliga oder sowas. Aber ich finde es schon schwierig, wenn man sieht, was in der Bundesliga gerade so passiert. Und dass halt quasi dann Granit Xhaka lieber bei Sunderland gegen den Abstieg spielt, als mit Bayer Leverkusen vielleicht nochmal um die Meisterschaft zu spielen. Also, und das muss schon wirklich auch ein Signal sein, wo wir sagen, das ist schon merkwürdig. Ich meine, wenn Xabi Alonso zu Real Madrid will, dann wirst du ihn da nicht halten können. Aber auch, dass ein Leroy Sané lieber zu Gala wechselt, als bei den Bayern zu verlängern, ist ein Signal, was irgendwas aussagt. Was genau das aussagt, weiß ich nicht, aber es ist doch irgendwas, was wir wahrnehmen müssen, wo wir sagen müssen, komisch, ist doch irgendwie ein merkwürdiger Transfer so.
Wir werden natürlich durch die internationalen Wettbewerbe auch ein bisschen Fingerzeig bekommen, wie konkurrenzfähig die Bundesliga dann in diesem Jahr ist. Das ist ja auch immer ein ganz guter Messwert. Aber ja, also diese fast 1 Milliarde, die ist schon erstaunlich, muss man schon sagen. Gucken wir mal. Und trotzdem, glaube ich, können wir uns natürlich auf eine schöne Saison freuen und auf viele geile Spiele. Und da denkt man dann auch weniger an Marktwerte, sondern einfach an den Ball, der da wieder in das verdammte Tor rein soll.
Ja.
Aber das ist cool, dass du die Zahlen rausgesucht hast. Das ist schon sehr interessant.
Und das ist ja auch so. Ich meine, die Bundesliga ist ja auch attraktiv. Ich glaube, sie hat im Vergleich zur Premier League und so weiter ja auch mehr Tore, wenn du das irgendwie runterrechnest. Also du hast ja in der Premier League 20 Teams, in Deutschland 18. Also du hast im Vergleich mehr Tore sogar als in der Premier League, auch mehr Torabschlüsse. Aber trotzdem, man hat so das Gefühl, die Superstars gehen uns ein bisschen verloren. Und gerade auch so deutsche Superstars kommen im Moment auch schwierig nach. Also wenn du zum Beispiel mal guckst, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Bayer Leverkusen hat sich im Prinzip nur aus dem Ausland verstärkt. Die hatten ja einen extremen Substanzverlust und haben eigentlich nur Spieler aus den Niederlanden oder aus Frankreich geholt. Und aus Deutschland war da so gut wie keiner dabei. Ist ja auch irgendwie ein Signal, dass man sagt, okay, in Deutschland entweder sind die Marktwerte irgendwie so kaputt, dass du da halt dann viel mehr für einen gleichwertigen Spieler zahlen würdest, als wenn du zum Beispiel einen aus den Niederlanden holst. Oder man muss halt auch sagen, bilden wir hier diese angehenden Stars nicht aus, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall auch eine interessante Sache, wenn man mal so drauf schaut, wo die Spieler auch dann herkommen. Die kommen vor allen Dingen aus dem Ausland und eben nicht hier aus Deutschland.
Jens, also ich würde sagen, ich hab ja gerade schon ausgeholt zum Outro. Wir machen den Strich drunter. Ich weiß, das beschäftigt dich.
Ja.
Wir werden darüber noch auf jeden Fall sprechen, genauso wie über Clemens Fritz und Konsorten bei Werder Bremen, die geben uns auch ein bisschen Anlass noch und Gesprächsstoff. Und ich bin mir sicher, das Wochenende wird uns auch wieder einige Themen liefern.
Ganz sicher.
Und dann legen wir am Ende der Saison natürlich unsere beiden Tabellen wieder nebeneinander und schauen mal, wer dann dieses Mal das glücklichere Händchen hatte. 6 gemeinsame Plätze haben wir. Und ansonsten haben wir natürlich auch viel Varianz.
Ja, absolut. Und wer jetzt eben nicht ganz mitgekommen ist, ne? Also wer jetzt eben nicht mit einem Zettel nebendran gesessen hat und unsere Tipps aufgeschrieben hat, wir werden die auch bei Insta noch veröffentlichen. Also wir werden jetzt wahrscheinlich entweder, also wir nehmen heute am Mittwoch auf, entweder heute im Laufe des Tages noch oder morgen werden wir dort auch unsere Abschlusstabellen veröffentlichen. Und dann könnt ihr gerne auch unten drunter in den Kommentaren mal sagen, was ihr davon haltet und wie ihr die Saison tippt, natürlich.
Und wer nicht weiß, wo und wie er uns bei Insta finden soll, ganz einfach podcast.stadionsprecher. Dann landet ihr direkt bei uns. Und dann würde ich sagen, ihr Lieben, macht es wie wir, bleibt gespannt, macht es wie die Bundesliga, bleibt hoffentlich attraktiv und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor, Defense Jens, Defense Jens, schalalala.